Herrschaft des Rechts statt Machtpolitik. Die Gründung des Internationalen Strafgerichtshofs in Rom am 17. Juli 1998 war ein überwältigender Sieg für das Anliegen, einen ständigen Gerichtshof zu bilden, in dem Individuen wegen Aggression, Kriegsverbrechen, Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt werden können. 120 der fast 170 anwesenden Staaten stimmten zu, 20 enthielten sich der Stimme und nur 7 Länder verweigerten ihre Zustimmung. Unter den Neinsagern gegen diese bedeutende Weiterentwicklung des Völkerstrafrechts waren China, Indien, Israel, Libyen, Katar, Jemen und die Vereinigten Staaten. Indien hatte mit Nein gestimmt, nachdem es zunächst um die Aufnahme des Einsatzes von Kernwaffen in die Anklagepunkte als Kriegsverbrechen als Vorbedingung für seine Zustimmung gekämpft hatte, und als dieser Punkt dann jedoch fehlte, bezeichnete es den Gerichtshof als bedeutungslos. Israel stimmte wegen seiner Politik im besetzten Gazastreifen und im besetzten Westjordanland mit Nein. Israel hatte beide Gebiete im Krieg 1967 erobert und fürchtete eine Verurteilung durch den Internationalen Strafgerichtshof, weil das Statut des Strafgerichtshofs die Besiedlung von okkupierten Gebieten klar als Kriegsverbrechen definiert. Das Imperium USA wehrte sich heftig gegen den Aufbau eines Internationalen Strafgerichtshofes, weil die USA mit gutem Grund fürchteten, dass dieser die imperialen Interessen der USA beschneiden könnte. Die kanadische Zeitung Toronto Star kommentierte, dass die USA während der Konferenz defensiv, einfallslos und am peinlichsten für sie altmodisch erschienen. Es ist absurd und traurig, dass sich die Vereinigten Staaten bei ihrem Abstimmungsverhalten Seite an Seite mit Libyen, Katar und Jemen finden. Absurd war das Verhalten der USA aber keineswegs, es war rational. Als Imperium haben die USA viele illegale Kriege geführt, darunter die Bombardierung von Libyen 1986 durch US-Präsident Ronald Reagan, ein klarer Akt der Aggression, und mussten daher den Internationalen Strafgerichtshof fürchten. Die britische Zeitung The Independent kommentierte mit Bezug auf diesen illegalen Krieg korrekt, dass wenn der Internationale Strafgerichtshof schon während der Bombenangriffe der USA auf Libyen bestanden hätte, was hätte Muammar Gaddafi davon abhalten können, amerikanische Politiker und Piloten wegen einer Aggression anzuklagen? Die USA forderten in Rom ein Kriegsverbrechergericht, das durch ein Veto im Sicherheitsrat gestoppt werden konnte. Nur so wären sie als ständige Vetomacht im Sicherheitsrat in der Lage gewesen, amerikanische Militärangehörige oder Präsidenten von der Rechtsprechung des Gerichtes auszuschließen. Die Washington Post listete einige ausgewählte Verbrechen der US-Außenpolitik auf und erklärte, dass in diesem Kontext klar sei, dass die USA der Gründung des Internationalen Strafgerichtshofes nicht zustimmen konnten. Was wäre, wenn solch ein Gericht und solch ein Ankläger bevollmächtigt gewesen wäre, eine Aggression als Kriegsverbrechen zu untersuchen, als US-Truppen 1983 in Grenada oder 1989 in Panama ungebeten einfielen und die Regierung auswechselten? Fragte die Washington Post. Was wäre nach dem Massaker in My Lai in Vietnam passiert? Was wäre das Schicksal der Besatzung des US-Kriegsschiffes Vincennes gewesen, nachdem sie 1988 eine iranische Passagiermaschine über dem Persischen Golf abgeschossen und damit 290 Zivilisten getötet hatte, wenn ein internationales Kriegsverbrechertribunal gefordert hätte, dass sie angeklagt werden müsste? Letzten Endes veranlassten solche Fragen die Verhandlungsführer der USA, den historischen Vertrag zur Schaffung eines solchen Gerichtshofes und Anklägers, der in diesem Monat in Rom ausgehandelt wurde, abzulehnen. Das US-Imperium war verärgert und inszenierte sich als unersetzliche Weltpolizei. Wir sind es, die antworten, wenn die Welt den Notruf 911 wählt, und wenn sie weiterhin wollen, dass wir diese Rolle wahrnehmen, sollten Sie unsere Wünsche berücksichtigen, forderte der amerikanische Journalist Thomas Lipman in der Washington Post. Hinter den Kulissen setzte das Imperium die Daumenschrauben an und drohte armen Ländern mit dem Verlust amerikanischer Finanzhilfen, wenn sie den Vertrag zur Schaffung des Internationalen Strafgerichtshofes billigten. Diese Drohgebärden nützten aber nichts und der US-amerikanische Vorschlag wurde niedergestimmt und die Berechtigung eines unabhängigen Anklägers anerkannt. UNO-Delegierte umarmten und küssten sich und brachen in einen völlig undiplomatischen Tumult aus, als das Resultat bekannt wurde. Sie klatschten, jubelten und drückten ihre Freude sogar mit Pfiffen aus, während der geschockte Ausdruck im Gesicht des US-Chefdelegierten David Schaeffer Bände sprach, so der Toronto Star. Das Imperium war fast völlig isoliert. Während der Beifall durch den Saal brauste, saß der Chefdelegierte David Schaeffer in betäubtem Schweigen da. Für die Weltöffentlichkeit war klar, dass sowohl der Vertrag über die Ächtung der Landminen, der von Diana, der Prinzessin von Wales, prominent unterstützt, von den USA jedoch abgelehnt wurde, als auch die Bildung des Internationalen Strafgerichtshofes zur Verfolgung und Bestrafung von Aggression, Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit einen Fortschritt für die Welt und ihre Bewohner darstellten. Der Toronto Star kommentierte präzise: Die amerikanische Ausnahmestellung führt dazu, dass Fortschritt nur ohne US-amerikanische Beteiligung möglich ist. Denn ebenso wie jeden Tag Dutzende Menschen ihre Gliedmaßen durch Minen verloren, wurden Hunderte Menschen durch Kriegsverbrecher oder Diktatoren getötet, vergewaltigt oder gefoltert. Man kann also einfach nicht auf die Amerikaner warten. Nach der Vertragsunterzeichnung in Rom mussten noch mindestens 60 Staaten den Internationalen Strafgerichtshofsvertrag ratifizieren, bevor der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag seine Arbeit aufnehmen konnte. Dies wollten die USA verhindern, wie der Sprecher des US-Außenministeriums James Rubin nach der Konferenz in Rom klarmachte. Wir werden die Option einer strikten Ablehnung des Gerichtshofes beibehalten, indem wir versuchen werden, die 60 zur Inkraftsetzung des Vertrages notwendigen Ratifikationen zu verhindern. Doch auch dies gelang nicht. Nach Hinterlegung der 60. Ratifikationsurkunde trat das Rom-Statut am 1. Juli 2002 in Kraft, worauf dann am 11. März 2003 die feierliche Vereidigung der ersten 18 Internationalen Strafgerichtshofsrichter in Den Haag erfolgte. Nur 9 Tage später, am 20. März 2003, griff das US-Imperium den Irak an und unterstrich mit diesem Angriffskrieg seine Verachtung für den Strafgerichtshof. Seit mehr als 13 Jahren arbeitet der Internationale Strafgerichtshof mit einer ständigen Besetzung von 18 Richtern aus 18 verschiedenen Ländern und einem ständigen Apparat von Anklägern, Untersuchungsführern und Stabsmitarbeitern. Bis heute sind 123 Staaten, darunter die Schweiz, Deutschland, Österreich, Kanada, Schweden, Norwegen, Dänemark, Australien, Neuseeland, Südafrika, Brasilien, Chile und Peru, dem Rom-Statut zum Internationalen Strafgerichtshof beigetreten. Das bedeutet, dass diese Mehrheit der Länder die Rechtsprechung des Internationalen Strafgerichtshofes akzeptiert. Eine Gruppe von rund 30 Staaten, welche unter anderem die USA, Israel, Iran, Indien und Kirgisistan umfasst, hat den Vertrag nicht ratifiziert und steht dem Internationalen Strafgerichtshof abwartend oder gar ablehnend gegenüber. Vor allem die Ablehnung des Gerichtshofes durch die USA ist auffallend und störend. 2002 verabschiedete das amerikanische Parlament das sogenannte Schutzgesetz für amerikanische Dienstangehörige, American Service Members Protection Act, das von US-Präsident George W. Bush im August 2002 in Kraft gesetzt wurde. Das Gesetz verbietet US-Behörden explizit eine Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof und ermächtigt den US-Präsidenten, eine militärische Befreiung von US-Staatsbürgern vorzunehmen, die sich in Den Haag vor dem Internationalen Strafgerichtshof verantworten müssten. Damit ist konkret gemeint, dass US-Spezialeinheiten im entsprechenden Fall an den Küsten von Holland landen würden, um mit Helikopter, Schützenpanzer und Waffengewalt im Gericht in Den Haag einen US-Präsidenten oder einen US-Offizier zu befreien, gegebenenfalls mit Unterstützung von Kampfflugzeugen der US-Luftwaffe und Tomahawk-Marschflugkörpern aus amerikanischen U-Booten. Schon allein diese Vorstellung ist absurd, und dass es bis heute nicht zu einem solchen Einsatz gekommen ist, liegt daran, dass auch noch nie ein hoher amerikanischer Offizier oder gar der US-Präsident selbst vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag angeklagt wurde. Mag der Widerstand des US-Imperiums gegen den Internationalen Strafgerichtshof auch irritierend sein, so überwiegt das Positive, das mit seiner Gründung erreicht wurde, doch bei weitem. Denn nie zuvor in der Geschichte der Menschheit haben sich derart viele Länder einem Gericht unterworfen, das in den Bereichen Aggression, Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verbindliches Recht sprechen kann. Die Ankläger werden, auf ihre eigene Initiative hin, auf Anforderung eines Staates oder des UN-Sicherheitsrates die mutmaßlich schuldigen Individuen auf der ganzen Welt ermitteln und sie für ihre Taten verantwortlich machen. Ohne Zweifel hätten viele von uns lieber einen Gerichtshof mit mehr und weitreichenderen Befugnissen gehabt, erklärte UNO-Generalsekretär Kofi Annan nach der Unterzeichnung in Rom 1998. Aber trotzdem ist der Aufbau des Gerichtshofes ein Geschenk der Hoffnung für zukünftige Generationen und ein mächtiger Schritt vorwärts auf dem Marsch in Richtung universeller Menschenrechte und der Herrschaft des Rechts.